Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HDW Off the Record Podcast. Gast ist wieder einmal der Christoph Buser, Direktor von der Wirtschaftskammer Basel-Land und Präsident vom Hauseigentümerverband Basel-Land, kurz HEV. Heute haben wir unter anderem folgende Themen: Regierungsratswahl Basel-Land, WIKA-Initiative, Tag von der Wirtschaft, Berufsschau und, wenn wir auf HEV schauen, beispielsweise Eigenmietwert oder das Thema Energie. Mein Name ist Michael Köhn. Christoph, herzlich willkommen, wieder einmal in Malawi. Im letzten Podcast haben wir ja gerade aktuell Themen US-Zölle gehabt. Das ist gerade so aufgekommen. Wie ist die Situation jetzt, ein paar Wochen später? Wie schätzt sich die Lage ein?
Es ist in den Medien sicher ruhig geworden. Ich glaube, einmal mehr tun sich einfach unsere Schweizer KMU-Unternehmer hier selber übertreffen und finden Lösungen. Ist auch nicht immer gerade zuvorderst in den Medien. Vielleicht, wenn man mal dort auch einen Schritt zurück muss gehen. Aber ich glaube, insgesamt ist man dort auf einem Weg, wo man Licht im Tunnel ist ein bisschen fast schon übertrieben. Ich glaube, sie finden einen anderen Weg. Unabgesehen von dem hat es natürlich einzelne Betriebe, wo nicht mit dem können umgehen können, beziehungsweise einfach gar keinen Ausweg mehr sehen. Aber ich würde jetzt mal sagen, einigermaßen entspannter als dort, wo wir das letzte Mal darüber geredet haben.
Das heisst quasi, die Stärke von der KMU und von der Wirtschaft, Schweizer Wirtschaft, zeigt sich da einerseits wieder, und auf der anderen Seite gegangen ist auch davon aus, dass man auch politisch doch eine andere Lösung will oder anstreben muss.
Also, dass man eine andere Lösung will, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber ich würde schon sagen, das Beeindruckende ist einfach, ist am Schluss eine Mentalitätsfrage von den KMU-Unternehmen. Das ist einfach nicht so, dass man zuerst klönt und nach dem Staat schreit, sondern die wissen, sie müssen eigentlich das Heft in der eigenen Hand haben und dann eben auch schnell Lösungen anbringen, weil einfach die politischen Prozesse bei uns sowieso langsam laufen. Und ich staune eigentlich jedes Mal, oder? Wir haben schon so viele Krisen durchgemacht. Ich weiss, dass einmal Euro unter 1,10 geht vor, weiss nicht, 15, 16 dort umeinander. Da haben wir gesagt, das ist selbst das Ende von diesen KMU. Und seither ist ja nochmal ein drauf. Und die schaffen es immer wieder mit viel Innovation, mit viel Unternehmergeist. Und das kann man nicht hoch genug anpreisen.
Gut, schauen wir ein bisschen in den Kanton rein und schauen mal, wie sich das weiterentwickelt, selbstverständlich, im nächsten Podcast dann auch. Regierungsratswahl, Nachfolge von der Monika Gschwind. Da hat sie am 26. Oktober den ersten Wahlkampf gegeben, den ersten Wahltag, drei Kandidierende. Und der zweite ist jetzt am 30. November. Niemand ist ja obsiegt. Hast du das so erwartet bei dieser Ausgangslage?
Wir haben ja von Anfang an eigentlich auf einen zweiten Wahlgang, also wir haben gesagt, es gibt einen zweiten Wahlgang und haben in dem Sinne auch den ersten Wahlgang ja genutzt, um einfach die Kandidaten gut kennenzulernen. Ich habe ehrlicherweise erwartet, dass die Frau Bucher vorne liegt, weil das ist einfach ein bisschen vom Stimmenpotenzial her, wo das linksgrüne Lager, wenn das dort dazu gesichert hat, sie unterstützen Frau Bucher. Mir hat überrascht, dass der Unterschied zwischen Markus Eigenmann und Karin Mal so groß war. Das hätte ich so nicht erwartet. Aber jetzt ist es, wie es ist. Und im zweiten Wahlgang haben wir eine relativ klare Ausgangslage, wo jetzt der FDP-Kandidat, bürgerliche Kandidat Markus Eigenmann gegen Sabine Bucher aus dem linksgrünen Lager antritt.
Schauen wir uns schon an, die drei oder die zwei Kandidaten, die noch übrig bleiben. Der Zentralvorstand von der Wirtschaftskammer hat jetzt in der Zwischenzeit eine Wahlempfehlung abgegeben für Markus Eigenmann.
Das ist ja so. Wir haben eigentlich ja, ich habe es gesagt, die Zeit braucht im ersten Wahlgang genutzt, nicht braucht, sondern wir haben sie genutzt, um Fragen zu stellen, wie sich die Kandidaturen zu Themen, die der Wirtschaftskammer, die auch im HEV wichtig sind, stellen. Markus Eigenmann hat dort sehr klar Stellung genommen. Das ist nicht ein hundertprozentiger Match, von dem, das kann man nicht erwarten. Und war, glaube ich, auch nicht gut. Aber auffallend ist einfach dort, dass sich Frau Bucher so gar nicht äussern wollte. Also keinerlei Positionsbezug. Hat eigentlich immer so ein bisschen auf ihre Mediatorenfähigkeiten hingewiesen und gesagt, sie schaut das quasi fallweise an. Wenn sie dann Regierungsrätin ist, aus dieser Position aus, oder wenn sich jemand so verhält, ist es natürlich recht schwierig zu merken, ob jetzt die Person die gleichen Sachen wichtig findet, wie jetzt unsere Verbände wichtig finden oder nicht. Und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass am Schluss jetzt ein klares, also eine einstimmige Empfehlung rausgekommen ist für Markus Eigenmann.
Da kann man so sagen, einerseits näher an der KMU, also generell auch aufgrund von diesen Antworten, und dass er Antwort gegeben hat und vielleicht nicht überall gerade 100% auf der Linie ist, zeigt auch, dass er ansteht.
Ja, ich glaube, oder bei ihm ist ja, wenn der schaust, woher er kommt, aus einem produzierenden Unternehmen, also dort darfst du davon ausgehen, er kennt die Themen. Er ist jetzt einfach auch schon sehr lange Gemeindepräsident und die Erfahrung, die wir einfach machen, ist, dass wenn sich die Leute zu lang in so einer Bubble Verwaltung, Politik aufhalten, dass das nicht unbedingt förderlich ist für das unternehmerische, der unternehmerische Teil von der Denke. Aber wir haben auch Gespräche verführen mit ihm und ich glaube, er hat so eigentlich noch gut DNA können beibehalten und wir freuen uns, wenn er dann gewählt ist.
Eine von den Initiativen vom HFV, die aktuell ja gerade am Laufen ist, ist ja keine Gemeinderäte in Landrat, also aber keine Gemeinderäte in Regierungsrat. Das funktioniert dann, das ist wieder eine andere Geschichte, logischerweise dann, trotz allem.
Ja, wir haben kurz über das geredet, hat auch dort differenziert, indem sie geantwortet hat, gesagt, er hat sich nicht ja oder nein dort, aber er hat ja eigentlich nein gesagt, in der Stellungnahme. In der offiziellen hat aber einfach gesagt, das Thema, das wir ansprechen mit Ausstandsregelungen, findet er wichtig. Er würde einfach zuerst bei anderen Gruppen anfangen, als bei den Gemeinderäten, weil er dort das Problem grösser sieht. Und das ist ja auch etwas, was wir in der Vergangenheit angetönt haben. Uns geht es eigentlich mehr darum, jetzt hier mal grundsätzlich das Thema von diesen Ausstandsregelungen. Wann darf man abstimmen im Landrat, wenn es um eigene Sachen geht? Ich glaube, da sind wir nicht so weit auseinander, wie man das vielleicht aufgrund von der Nein-Antwort hätte können meinen.
Noch schnell bis zum 30. November aus deiner Sicht, das heisst jetzt einerseits mobilisieren sicherlich und den bürgerlichen Schulterschluss zu erreichen. Das sind so ein bisschen die zwei Hauptziele.
Der erste Wahlgang hat ja vor allem gezeigt, man muss mobilisieren. Ja. Das war eine sehr schlechte Wahlbeteiligung. Mhm. Das ist nicht ganz untypisch für so Einzelersatzwahlen. Und darum ist einfach Mobilisierung das A und so. Und da werden wir jetzt mithelfen mit entsprechenden Wahlempfehlungen, mit Aufrufen für Markus Eigenmann und halt dann auch im Aufruf, man soll unbedingt abstimmen oder beziehungsweise wählen.
Gut, dann schauen wir, was am 30. November dann passiert oder bis dann auch noch alles passiert. Am Standpunkt werden wir über das ja dann noch berichten. Die Initiative der Wirtschaftskammer, Wirtschaftsstandort Basel-Land, zurück in die Erfolgsspur. Das ist ja alles zustande gekommen. Also alle 16 sind offiziell zustande gekommen. Das 17. ist jetzt noch eingereicht worden. Das ist eine Verfassungsinitiative beim Berufsbildungsfonds. In relativ kurzer Zeit 1700 Unterschriften. Auch ein sehr schönes Resultat. Besonders schön, dass wir es machen müssen, aber immerhin schnell zusammengekommen.
Ja. Wir haben dort, also, ob wir es wirklich haben müssen machen, sei es mal dahingestellt, aber wir sind auf die sichere Seite gegangen und haben quasi in der Verfassung festgehalten, dass man eben auch Beiträge verlangen kann für eine Berufsbildungsform. Das war ja der strittige Punkt gewesen, ob man das überhaupt darf, weil das sind eventuell Steuern und eine Steuer müssen so abschliessend festgehalten sind in der Verfassung. Und ich glaube, wir haben insofern sicher auch ein Schocki-Thema getroffen mit dem, oder? Die Berufsbildung hat einen enorm grossen Rückhalt in den KMU-Kreis. Und darum, ja, ist es toll gewesen, dass so schnell die Unterschriften zusammengekommen sind. Und jetzt ist natürlich der ganze Fokus auf der Umsetzung, beziehungsweise wie kann man sicherstellen, dass das Thema von dem Berufsbildungsfonds jetzt gleich auch möglichst schnell zur Abstimmung kommt. Oder wir haben ja überall, aber bei den meisten Initiativen haben wir den Weg von der formulierten Initiative gewählt, weil wir einfach wissen, dort kann man dann in eineinhalb Jahren spätestens zu einer Abstimmung kommen. Und mit dem Berufsbildungsthema, da sind es auch schon Ideen, dass man das vielleicht sequenziell machen müssen. Also zuerst Verfassung und dann das andere. Aber ich glaube, da gibt es andere und schnellere Wege. Ich erinnere mich an das Baselbieter Energiegesetz im 2015. Da haben wir genau die gleiche Situation gehabt. Es ist um eine CO2-Abgabe gegangen und ein Gesetz. Und wir konnten das auch zusammen abstimmen. Also da werden wir sicher noch Gespräche führen mit der Kommission vom Landrat und mit der Regierung.
Und generell über alle kann man sagen, als nächstes kommt jetzt die Rechtsgültigkeit. Also ist die Initiative rechtsgültig oder nicht? Die Schätzung vom Regierungsrat, wo der Landrat dann muss beschließen und kurz darauf haben, kommt dann quasi die Vorlage von der Regierung, wo sie dann sagt, wir sind dafür, wir sind dagegen, machen einen Gegenvorschlag. Gibt es da schon Anzeichen? Gibt es irgendwelche Kontakte zu dir, dass du weißt, wo läuft was?
Wenig. Wir haben jetzt einen einigermaßen merkwürdigen Kontakt von einer Personalkommission, wo die eine Initiative will eine Information haben vom Initiativkomitee. Gehen wir natürlich gern aufzeigen, warum, dass wir meinen, dass Verwaltungslöhne an einer KMU, sagen wir mal, Lohnrichtschnur sollen angepasst werden. Also da kommt man jetzt eigentlich schon in Inhalt rein, bevor man die Rechtsgültigkeit diskutieren. Aber wie gesagt, wir gehen gleich das formelle richtige Vorgehen ist dann zuerst schauen, ist sie rechtsgültig, aber grundsätzlich sind wir froh, wenn man vorwärts macht mit diesen Themen. Das ist unsere Ambition, dass wir da relativ schnell Volksentscheid haben und Darum gut. Dann haben wir eine Initiative, die offenbar gegen Bundesrecht verstoßt. Das ist dort, wo wir sagen, die Kinderbetreuungskosten, die Familien haben, weil man will arbeiten will, die sind nicht einfach, wir haben dort geschrieben, die sollen auch alle können abziehen. Und das Bundesgericht sagt, es brauche ich dort den Deckel liegt. Das heisst, es muss ein Maximalbetrag von diesen Abzügen drinnen stehen. Jetzt ist die Frage, ob das offensichtlich rechtswidrig ist. Oder ob der Landrat sagt, es ist ein Fehler, aber den beheben wir dann quasi im Verfahren mit einem Gegenvorschlag. Das werden wir sehen. Und sonst haben wir noch nicht so viel gehört, aber ich gehe jetzt davon aus, da ist man dran und da werden wir sehr rasch jetzt die Vorlagen zu der Rechtsgültigkeit vorgelegt bekommen.
Aber ihr selber schafft im Hintergrund logischerweise jetzt an diesen Inhalt, weil wenn die Abstimmungen kommen, muss man bereit sein und vorher müssen wir ja auch schon nochmal die Inhalte überbringen.
Also das eine ist sicher, dass wir bereit sind, sagen wir vom Organisatorischen, dass wir den Abstimmungskampf können, dass wir können auch im Landrat Argumente liefern, warum das gute Initiativen sind oder gute Entschlüsse wären. Das andere ist natürlich auch so ein bisschen das ganze Narrativ, oder, dass man einfach erzählt, warum, dass es das braucht und ich glaube, da müssen wir ein grosses Gewicht drauf legen, dass wir einfach sagen, Einzelinitiativen bringen eben nicht so wahnsinnig viel. Es ist das ganze Päckchen, das die Stärke ist von diesen Initiativen, damit so ein bisschen eine umfassendere Reform vom Wirtschaftsstandort gelingt. Das hoffe ich dann eigentlich in einem positiven Szenario, dass das dann wieder so ein bisschen auch mal, ja, übergreifend so ein bisschen kommt. Das wogen wir jetzt, da gehen wir jetzt an. Wir merken, wir sind nicht so aufgestellt, dass man eigentlich sagt, diese 16 Initiativen, die ja ehrlicherweise alles auf Anreiz und da jetzt sind wahnsinnig schlimme Sachen drin. Und ich glaube, dass die Stimmung immer noch ein bisschen anbekommen. Das passiert in Gesprächen, das passiert in dem, dass wir rausgehen. Wir haben ja dann auch Versammlungen von der Gewerbe- und Industrievereine, Generalversammlungen, die sicher auch eine gute Plattform geben, um dort in die Breite reinzugehen. Ich glaube, dass das gelingt, weil die Rückmeldung, die wir jetzt auch haben, auch aus dem Regierungskreis, da gibt's die Regierungsräte, die sagen, das ist gut, dass der Schub froh ist. Andere sehen es ein bisschen anders, die sich nicht mehr so gerne lassen noch schupfen. Aber im Großen und Ganzen haben wir positive Resonanz. Und darum glaube ich auch, wir werden dort eine positive Stimmung rund um die 16 Initiativen anbekommen.
Und der mögliche neue Satz ja auch grossmehrheitlich positiv. Also.
Genau, und dann hat er ja auch, wie gesagt, von 16 hat er 13 unterstützt. Das finde ich ja schon toll.
Nur noch schnell, vielleicht darum auch der Name Impulsprogramm, eben, weil es quasi der ganze Strauß ist, der wirklich etwas bringen tut und das knüpft ein bisschen an den Anfang, oder? Wenn das mit solchen Initiativen, respektive wenn die Rahmenbedingungen eben so sind, dann sind KMU noch besser in der Lage, auf so Sachen wie jetzt beispielsweise US-Zölle etc. zu reagieren, weil der Freiheitsgrad einfach grösser ist, oder?
Genau, also man muss ja immer einfach wieder festhalten, das ist alles passiert, die Initiative vor diesen US-Zöllen, hat natürlich jetzt wegen diesen US-Zöllen noch massiv an Bedeutung gewonnen. Mhm. Und das ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, da geht es darum, einfach unnötige Steine aus dem Weg zu räumen, mehr Flexibilität zu geben. Ich glaube, wenn man etwas lernen in der heutigen Weltlage, du musst einfach enorm flexibel können reagieren, musst flexibel sein. Und die Schweiz hat ja bekannte Probleme, oder? Wir haben hohe Lohnkosten, das ist Sagen und Fluch, ist aber im internationalen Wettbewerb ein Thema. Das Gleiche mit dem starken Franken, Sagen und Fluch. Ich will es nicht anders haben, aber wir müssen einfach die anderen Rahmenbedingungen so anpassen, dass wir dort können helfen, mitkompensieren. Am Schluss die Hauptkompensation von diesen negativen Auswirkungen vom starken Franken, von den hohen Löhnen, muss die Innovation sein, müssen die KMU selber anbringen, aber ich glaube, wir können helfen, Bürokratie, Energiepreise tief, mehr Leute wieder in den Arbeitsmarkt hineinbringen, die Leute überzeugen, dass es eigentlich so ein bisschen zum Gesellschaftsvertrag gehört, dass man einfach auch schafft und mithilft, die Rente zu zahlen, mithilft der KMU, sich zu wehren in dem internationalen Wettbewerb. Das sind die Themen, die wir in den Vordergrund stellen.
Gut, der Strauss betrifft ja alle Direktionen. Jetzt kommen wir ein bisschen zu Ihrer Lieblingsdirektion, Bau- und Umweltschutzdirektion, BUD.
Ich meine, es wird ein schöner Tag.
Ja, das ist ein Podcast, da muss man mal auch durch die Geschichte durch. Nein, ernst, Bau- und Umweltschutzdirektion, ein paar Themen daraus raus. Vielleicht zuerst Rheinstrasse-Thema, also die zwischen Pratteln und Liestal, wo ja unter der Tunnel ist und oben die Rheinstrasse, die soll ja seit vielen Jahren, sagt man, erneuert werden und so ertüchtigt werden, dass eben, wenn der Tunnel zu ist, wegen einem Unfall oder sonst längerfristig, dass oben dann ein Teil von dem Verkehr, also dort, wo die Röhre gesperrt ist, kann abfließen. Auf der anderen Seite hat es KMU dieser Strasse entlang und der kleinere und grössere. Und in der Mitwirkung im letzten Jahr haben ja die KMUs, aber auch die IG-Rhein-Strasse klar gesagt, was sie brauchen, wie sie es gerne hätten, oder? Und was aus ihrer Sicht der Weg ist. Jetzt muss man sagen, die Mitwirkung hat nicht wirklich viel gebracht. Man nimmt jetzt noch einmal einen zweiten Anlauf. Kann man sagen, auch hier ein bisschen einfach die Ernsthaftigkeit fehlt, respektive man nimmt die Anliegen von den KMUs einfach zu wenig ernst.
Also zweitens sicher, dass man die Anliegen nicht ernst nimmt. Die Ernsthaftigkeit, ich glaube, da ist viel Ernsthaftigkeit dahinter. Ich glaube einfach, es ist sehr ideologisch. Am Schluss ist eigentlich von Anfang an, ist dort, also ist, die Gestaltung der Strasse, von der jetzigen Leitung der Direktion, ist offenbar die politische Ansage, dass man einfach eine Strasse bauen will, die einem das Autofahren verleidet. Und das gestaltet sich konkret in zwei Sachen aus, oder? Dass man sagt, man muss hinter dem Bus warten, wenn der stoppt. Und das Zweite, was dort ist, dass man einfach Kreisel zusammen macht. Und das irgendwie argumentiert mit dem Platz, der fehlt. Und das ist aber für die Logistik, die dort sind, vor allem im vorderen Teil, ist das ein enormes Problem. Und beides Mal ist mir das ein völliger No-Brainer. Also auf dieser Strasse, ich wohne dort, wenn der Dunlop ist, dann ist das eine sehr wenig befahrene Strasse. Wieso, dass man dort am Bus, oder die Theorie hinter dem Bus warten, wenn der Bus haltet, ist ja, dass dann der im Stau nicht weiter hinten geht, dass dann der quasi wenigstens ein bisschen zufahren kann. Aber dort hat es keinen Stau im Normalfall. Das ist einfach so eine, für mich, eine überholte Ideologie, dass man versucht, indem dass man das Autofahren den Leuten verleidet, den ÖV attraktiver zu machen. Das funktioniert nicht. Du musst den ÖV so attraktiv machen, dass du ohne so Schikane das Autofahren weniger attraktiv macht. Und da können wir leider nicht weiter. Da sind wir, ich weiss noch, das ist 10 Jahre plus, wo man gesagt hat, die Strasse müssen sofort, wo man das nicht wollte, dass die quasi oben, wenn der Tunnel zu ist, als Ausweichroute muss können funktionieren, haben wir argumentiert, dass die Strasse so revisionsbedürftig sind, dass sie Leitungen im Boden, wenn man die nicht sofort würde flicken, und was erlaubt sich da die Wirtschaftskammer überhaupt jetzt nochmal den Prozess verlängern, weil wenn es die Leitung jetzt dauernd borstet, dann haben wir dann den Salat. Sind wir 10 Jahre später, wir haben noch nicht eine Leitung müssen ersetzen. Also da wird dann auch unehrlich argumentiert von damals einfach Gemeindeseite, muss man ehrlich sagen, vor allem Gemeinde Frankendorf. Kann man auch die Zusammensetzung vom Gemeinderat damals anschauen. Das findet man relativ schnell, woher das kommt. Ich glaube einfach, jetzt wäre der Zeitpunkt, um zu sagen, das Volk hat entschieden, das ist ein Volksentscheid, der sagt, die Strasse muss weiterhin gewerbeorientiert bleiben, weil sie muss können, als Ersatzroute dienen, wenn renoviert wird, wenn ein Ereignis ist. Und das ist heute eine industriell genutzte Strasse, gewerblich genutzte Strasse. Und dass man die Ambitionen überhaupt kann entwickeln kann, dort so ein bisschen Kinder, die auf der Strasse spielen und so, dort wohnt gar niemand. Also Teil von der Strasse haben Mehrfamilienhäuser, aber wenn man da hinzieht, weiss man, was das für eine Strasse ist. Und wegen denen wirklich eine Handvoll Einfamilienhäuser so eine Strasswelle zweckentfremdet nutzen, das geht von mir aus gesehen nicht. Dort ist ein direkter Angriff auf die Wirtschaft, die dort ist. Das ist eine ganz wichtige Achse, Pratteln, Liestel. Und um die müssen wir kämpfen und das machen wir auch. Und darum, was jetzt wieder vorgelegt worden ist, das muss verbessert werden.
Aktuell gibt es gerade Zeichen, dass Tiefbaum sagt, sie wollen mit diesen Firmen, gerade im Flachsack vorne, bei diesen grösseren Firmen nochmal zusammensitzen und bleiben dort logischerweise auch dran. Dann aber gleich noch ins Gleiche geht ja ein bisschen, ich erinnere an die andere Strasse, hier am Rhein entlang, oder zwischen August und Pratteln, wo sie auch eine Petition gegeben hat mit über 8000 Unterschriften, wo sie sofort zugemacht worden ist, unnötigerweise, muss man sagen. Die Strasse ist jetzt offen, aber viel mehr passiert ist immer noch nicht. Dort unten oder auch in Alschwil mit der Binnigerstrasse, wo es gewählt auch gesagt hat, grundsätzlich ja, aber einfach nicht auf die Art, oder? Und das zeigt schon ein bisschen das Programm.
Das ist das Programm. Michael, du magst dich erinnern, wo die Strasse, wo die 8000 Unterschriften zusammengekommen sind. Was ist das Argument gewesen? Wenn wir das jetzt nicht machen, dann wird dort nicht sofort am Rhein gebaut. Und jetzt haben wir endlich einen Investor, hat's geheissen, wo dort würde am Rhein Wohnungen machen. Und darum ist das so wichtig. Es ist jetzt, ich weiss auch nicht, wieder ein paar Jahre später, da ist noch nicht ein Backer, steht dort. Da werden einfach, wenn es zweckdienlich ist, werden irgendwelche Behauptungen in den Raum gestellt, wo schlicht nicht zutreffen. Und darum, es ist Programm, wie du es gesagt hast. Ich werde einfach hier nochmal festhalten, das Gewerbe ist eigentlich immer offen. das sind nicht wir. Wir holen ja die Stimmen von den Betroffenen. Und die sagen immer, wir sehen, dass etwas gemacht werden muss, aber bitte tun es einfach so planen, so konzipieren, dass wir auch noch können existieren. Und das ist ein bisschen Grundhaltung. Und diese Grundhaltung, die wird nicht positiv abgeholt, sondern die wird mehr oder weniger übergangen. Und so hast du natürlich dann am Schluss eine Stimmung, wie sie jetzt da ist im Gewerbe gegenüber der Bau- und Umweltschutzdirektion und der heutigen Führung.
Schau, du musst einen Landrat zurück und führen. Der Landrat von letzter Woche hat unter anderem einen Vorstoss gehabt zur Hochleistungsstrasse, HLS. Da hat es mal Initiativen gegeben. Riesen Zustimmung vom Basel-Wirter Stimmvolk, mit einer Auflage regelmässig darüber zu berichten, grundsätzlich selbstverständlich auch Projekte in die Richtung zu entwickeln. Jetzt hat der Baudirektor letzte Woche dann auf die Beantwortung ja unter anderem auch gesagt, sie machen ja eigentlich alles und sie haben ja nur noch eine Strasse, eine Hochleistungsstrasse, nämlich den Riemberg-Tunnel. Da hat es doch kurz ein bisschen den Hut gelöpft, du hast ja zugelassen.
Ja, genau, da haben wir uns alle nachgefragt gestellt. Ich habe zugelassen am letzten Donnerstagnachmittag, weil ich fand sehr interessante Themen eigentlich zur Diskussion gehabt. Und ich bin absolut konsterniert gesehen, wie viele Unwahrheiten erzählt worden sind und wie viele Missinterpretationen und wie viele Märchen da vom Baudirektor erzählt worden sind. Also, wenn er sagt, wir haben nur den Riemberg-Tunnel, dann ist das richtig. Aber wir haben eine Abstimmung gehabt im 2020, wo das Volk gesagt hat, mit 60%, wir wollen einen Ausbau für diese Hochleistungsstrassen im Kanton. Und dann anstehen und sagen, was soll ich machen? Wir haben ja nur eine. Es geht um die Entwicklung. Das heisst, es soll aufzeigen, wo weitere Hochleistungsstrassen angehören, wo etwas bringen, wo den Verkehrsfluss verbessern. Aber das ist die absolute Bankrotterklärung. Was mich gleichermaßen gestört hat, ist, wie aus dem Landrat nichts zurückgekommen ist, dann haben wir also wenn ein Baudirektor sagt, mehr oder weniger sagt, ich weiss gar nicht, was der will, und hat aber einen umgesetzten oder
der Volksauftrag.
Das ist für mich, also das ist wie Realsatire. Wenn es heisst Entwicklung, Hochleistungsstrassennetz, und er sagt, wir haben nur ein Stückchen, ja, dann wäre es Zeit für ein zweites, für ein drittes, für ein viertes. Und auch wenn man das vielleicht, weil das klarerweise auch mit dem Bund zu tun hat, oder mit der Bundesstrasse, dann soll er zeigen, was dort anstößt. Einfach mal ein Verkehrskonzept, eine Verkehrsplanung, die den Namen verdient und nicht das einzelne Stückchen, das wir hier in diesem Kanton seit vielen Jahren jetzt haben unter ihm. Und wie hast du gesagt, ist Realsatire verbunden mit Mähle gesehen. Ja, mich sehr gestört.
Also gut, in dem Zusammenhang kann man auch sagen, es gibt die Umfahrung Allschwil. Seit dem 15 angenommen vom Volk, oder? Auch nichts passiert. Eben die HLS beispielsweise nichts passiert. Der ganze Zubringer Bachgraben stockt, auch weitere Projekte. Also, es ist dort echt ein Stillstand.
Ja, am Anfang denkt man immer, meins gut und Benefit of the Doubt, sagen da die Amerikaner, oder? Wenn du sagst, im Zweifel für ihn, oder? Mittlerweile ist mir völlig klar, das hat so ein System, so etwas von System. Man verspricht irgendetwas, man stellt in Aussicht, das kann man. Dann plötzlich kommen, oh nein, es ist gleich nicht gegangen, wir wissen wieder ein paar Jahre hinten rein, das ist ja bei den Agglo-Programmprojekten so. Das ist sonst bei den Planungen so, ich habe das schon mal miterlebt, auch in den Nullerjahren, der Hans-Peter Wessels hat es genau gleich gemacht. Und das Resultat, das wir jetzt haben, ist von so Leitung von der Baudirektion jeden Tag, aber jeden Tag massivsten Stau auf der Strasse. Das Felden, wo muss sich wehren, wo quasi muss ein Bussenregime aufstellen. Das gehört alles. Die Verantwortung dort gehört in die Bau- und Umweltschutzdirektion beziehungsweise in die Leitung von der Bau- und Umweltschutzdirektion Isa Gräber.
Und wenn man den Bericht vom ETH-Professor Ulrich Weidmann ein bisschen schaut und zwischen den Zielen ein bisschen liest, dann sieht man ja dort ein bisschen, ja, sag mal, dass er sagt, es gibt da quasi einen Missstand, oder dass es zu wenig baureife Projekte in der Region Basel hat.
Ja, so ein ETH-Professor muss ja ein bisschen schauen, wie er Sachen formuliert, aber wie du es richtig sagst, eigentlich ist es ein riesen Klepper an die Bau- und Umweltschutzdirektion, die wir haben einfach keine fertigen Projekte da. Und das ist ja lange ein Bauchgefühl gewesen. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, wenn man so will. Und es wird einfach weggelächelt. Man erklärt sich nicht zuständig. Was will man überhaupt? Wir machen ja. Die Realität ist ein totaler Stillstand in der Infrastrukturentwicklung vom Kanton. Das Einzige, was wir machen, sind irgendwelche Strassen ersetzen, oder? Eine abbauen, zum einen anderen bauen. Und dort siehst du ja die Ideologie dahinter. Es geht einfach darum, Autofahren zum Verleiden machen. Aber es sind ja auch kleinste Projekte, oder? Irgendeine Talstrasse, Ahlensheim, Münchenstein, das ist nichts Grosses. Ich weiss nicht, wie viele Jahre man jetzt dort eigentlich schon drauf wartet. Weil auch so, man will es mit in einem Gewerbegebiet, Schnellvelorouten machen und hat zu wenig Platz für die und will dann das Gewerbe enteignen. Das geht einfach nicht. Dann musst du einen anderen Weg finden. Da werden immer so Konfliktstellen aufgemacht, die dann zu wahnsinnig langen Verfahren gehen. Sie merken dann, Baumdummelschutzdirektion schon, das ist ein bisschen hart, oder? Wenn man jetzt dort Gewerbebetriebe enteignen, das geht vielleicht nicht. Aber statt, dass man dann das Projekt anpasst, wird einfach so eine Zermürbungstaktik angefangen, bis dann irgendwie der Gewerbler entnervt aufgeht und irgendjemand anders anzieht. Aber das ist ja nicht, das Basenbiet, wo ich drin will leben.
Wenn man sich in Landrat Führen schaut, auf den nächsten, dann hat es einen Vorstoss drin von der FDP, Landrätin Christine Frey. Und wenn ich dir jetzt das ein bisschen zulasse, muss ich sagen, dort hast du wahrscheinlich grosse Sympathien, weil sie sagt ja eigentlich, die BUD muss effizienter werden, und wir müssen schauen, dass wir die Projekte wieder auf den Boden bringen und dass es einfach vorwärts geht.
Ich finde das vier hervorragende Vorstöße. Aber sie hängen zum Thema Effizienz auf. Sicher auch vom Hintergrund, dass die BUD wird nicht kleiner. Es ist nicht so, dass sie Sachen nicht können machen, weil sie zu wenig Personal haben, sondern es ist einfach wahnsinnig komplex alles. Man verschachtelt sich da mit dem Prozess offenbar so, dass es totaler Stillstand, also sprichwörtlich, da die Katze beißt sich in den Schwanz mit Reihen im Kreis. Und da muss man in so einer Situation muss ich mal einen Schritt zurückgehen und sagen, warum ist das so? Und können wir an der Verfahrenseffizienz, das sind ja dort vor allem Themen, Prozesseffizienz, es muss schneller werden, es muss vor allem wirksamer werden. Wir müssen einfach wieder Wirkung erzielen. Und ich glaube, das Anliegen, das unterstütze ich zu 100%. Ich hoffe, dass im Landrat nicht, oder das ist in dieser Politbubble, ich bin auch lange mit drin gewesen, ist recht schnell entsteht also fast ein freundschaftliches Verhältnis, man ist nett zueinander. Es fehlt die Streitkultur, dass man einfach nett sein kann. Aber wenn es um die Sache geht, kann man auch mal einander sagen, was eben eine andere Meinung ist. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass der eine oder andere sagt, ja, nein, das sind ja Liebe und ich kenne die alle. Das ist auf die Sache nicht dient. Dann machen wir noch mal ein paar Jahre so weiter, wie wir sind. Weil es ist höchste Zeit, dort den Reset-Button zu drücken, in der Bau- und Umweltschutzdirektion wirklich mal schauen, wieso performen wir so viel schlechter. Ich meine, allein bei den Baubewilligungen, bei dem Speed der Baubewilligungsverfahren, da sind wir so weit, meilenweit hinter Kantonen wie Solothurn hinter drin, da läuft etwas falsch und das Resultat ist, dass einfach nicht geht und da leiden letztlich alle drunter. Und ich glaube, die Stimmung kehrt aber ziemlich heftig, weil der Verkehr auf der Autobahn Richtung Stadt, das ist ja Wahnsinn, was es da im Moment abgeht. Und wieso dass man dort nicht Verantwortung übernehmen kann und einfach alles abwedelt und sagt, weglächelt und sagt, was meinen die überhaupt? Das sind ja Fantasten. Wenn man das Gefühl hat, man kann die Aufgaben nicht mehr lösen, dann sollte man doch einen anderen Platz lassen, wo das Gefühl hat, man kann die Aufgaben lösen.
Mobilitätsstichwort, die WIK hat ja drei Initiativen selber ja auch eingereicht, wo auch die genau in die Richtung gehen. Was macht ihr sonst in diesem Thema oder was planen ihr?
Ja gut, es geht jetzt natürlich vor allem auch darum, wir wissen, wir kommen jetzt in Phasen, wo Zustimmung oder Ablehnung von der Initiative wichtig wird. Ich glaube, genauso wichtig ist quasi die Erzählung, was da genau damit gemeint ist. Oder wenn wir sagen, es ist quasi eine südliche Umfahrung von Hagenau, dann interessiert die Leute, was das ist. Das heisst, wir sind jetzt hier nicht gerade Visualisierungen, aber am systemisch zeigen, wie wir das meinen, wo denn das durch soll, ungefähr, was die Effekte sind, auch, dass es billiger ist, was wir wollen, als beispielsweise der Rheintunnel kombiniert mit dem Vierspurausbau. Und das sind die Themen, die wir im Moment daran arbeiten. Und ich glaube, das, was aus der Verwaltung, aus der BUD nicht kommt, dass man einmal eine gesamtheitliche Ansicht von dem Verkehrsraum hat, das versuchen wir jetzt hier halt auf unseren Weg zu bewerkstelligen, dass den Leuten ein Zielbild geben kannst. Ich glaube, der Mensch funktioniert immer, wenn er weiss, wenn er ein positives Ziel hat, dort will ich hin und hat den Anreiz, um etwas zu machen. Und wir sind da immer, wir bekommen erklärt, was nicht geht und was alles so viel kostet. Und dort müssen wir Mindset-Wechsel an.
Gut, es gibt einen Haufen Stoff auch noch. Ja. Und wir schauen auch die Bilder noch genauer an. Wie das dort genau weitergeht, auch personell. Vielleicht noch zum Schluss zwei grosse Ereignisse von der Wirtschaftskammer, bevor wir zum HIV kommen. Tag der Wirtschaft, 20. November, geht es auch nicht mehr so lang. Steht alles parat?
Ich glaube schon. Wir haben jetzt dort Vorgespräche mit den Referenten. Die freuen sich alle. Wir freuen uns auch. Weil dort wieder ein oben voller Impuls haben. Ist ja eigentlich so Entertainment und Wissensgewinn. Das ist das, was wir machen wollen. Und ich bin sehr zuversichtlich, mit dem Line-up wird das gelingen. Genau.
Gut, und dann die Woche drauf, 26. bis 30. November, ist dann Berufsschau wieder, die grösste Berufsschau von der Schweiz, wo von euch organisiert wird. Vielleicht schnell, dort habe ich gelesen, es kommen Delegationen aus USA und eine Delegation aus China. Das ist noch speziell, oder? Was können wir die schauen?
Das ist vielleicht noch eine Versprechung vom Gipfel, was ich jetzt gerade nicht. Also die haben natürlich vor allem, die wissen auch, dass wir dort sehr gut, ja, dass wir eine sehr gute Berufsschau haben. Also das sind ja, wir sind einfach Plattformen. Wir sind letztlich die Aussteller, Berufsverbände, Unternehmungen, die das so werthaftig machen, weil sie einfach die Vorgabe einhalten, dass Berufe bei der Arbeit sind. Und das spricht sich schon auch um. Und ich glaube, wenn dort oder einfach nur anstehen und sagen, ja, jetzt haben wir halt weniger Lehrlinge, schlecht gelaufen, oder? Und du schaffst mit der gleichen Methode wie vor 10 Jahren. Die Welt ändert sich, der Anspruch der Jugendlichen ändert sich. Und dort versuchen wir, Trendsetter zu sein und das möglichst gut zu machen. Und das ist dir immer zeigt, dass sie von dem gehört haben und dass sie das wollen kopieren, bestmöglich. Und wir tun das aber auch sehr gerne zeigen, weil am Schluss ist das, man sagt ja, es ist eine Verbundaufgabe, ja. Und auch im Verbund, es hilft uns, wenn auch sonst auf der Welt gute Fachleute ausgebildet werden in handwerklichen Berufen.
Und Berufsschau ist öffentlich zugänglich, also da können ja alle kommen, Schüler, ja. Aber auch Eltern. Alle, die Interesse daran haben.
Das ist so, soll ich auch unbedingt.
Sehr gut, du hast vorhin gesagt, du hast keinen Hut da gehabt, aber jetzt gleich als Wechsel von der Hut von der WIKA zum HFV, zum Hauseigentümerverband Basel-Land. Schauen wir dort zurück, kurz vor der Herbstferien, Ende September, ist ja eigentlich eine von der allerwichtigsten wahrscheinlich Abstimmungen für den HFV in letzter Zeit gesehen, die Abschaffung vom Eigenmietwert. Und es ist voll ein Erfolg geworden.
Also wir hätten natürlich gern, wenn das... Die Abstimmung, jetzt haben wir wahnsinnig hoch gewonnen eigentlich, oder? Fußball würdest du irgendwie von einem 5-2 reden oder so, aber manchmal können wir nicht und wir müssen jetzt ein bisschen analysieren, wie das standgekommen ist. Und ich glaube jetzt einfach bei der Abstimmung vom Eigenmietwert, also Abschaffung Eigenmietwert, ist es gelungen, wirklich die Schwächen von dem Eigenmietwert aufzuzeigen und auch das Nicht-Faire, oder? Es ist eine unfaire Steuer gewesen. Das haben wir alles schon mal durchgemacht. Aber die Analyse von mir so, man hat früh genug angefangen. Also, man hat eigentlich das Terrain können besetzen, hat dort Message können platzieren. Und es ist fast ein Start-Zielsieg gewesen, weil das Gegenargument und der Gegner, denen ist es nie gelungen, die Message wirklich wegzuputzen, beziehungsweise sagen, dort sind Schwächen. Also, die Message ist da gewesen. Man hat früh das Feld belegt. Und man hat dann keine Fehler gemacht auf dem Weg. Und das sind eigentlich so die Rezepte für Abstimmungserfolg. Und wichtig ist jetzt, oder, da kommt ein bisschen der Sport, da ist jetzt irgendwie, man hat jetzt mal einen Match gewonnen, aber das hört nicht auf wegen dem. Und darum mit dem gleichen Vorgehen, gleiche Strategie in die nächsten wichtigen Abstimmungen rein, weil Wohnpolitik, Raumplanung und so weiter, da liegen noch ganz viele Steine auf dem Weg, wo müssen weggeräumt werden, damit wieder mehr gebaut werden kann. Das führt wiederum zu tiefen Mieten, das ist eigentlich das, was wir wollen. Und einfach weg von den Regulierungen.
Und die Umsetzung kommt ja zuerst, bei der Abschaffung, also auf wen wirklich genau und wie genau, oder? Das ist ja noch...
Gut, ich sage es, das ist ein, zwei Jahre, was ich ein bisschen verschieben könnte, und dann auch nicht ganz so drauf an. Aber, ja, muss ich die Finger drauf haben. Ich glaube aber auch dort, oder, ist sehr ein klares Verdikt vom Volk, und das hilft dann in der Regel. Es hilft eigentlich immer ein klares Verdikt, ausser im Basel-Land, wenn es um Strassen geht.
Ein klares Verdikt ist ja auch im Basel-Land, das ist mein Eigenmietwert, oder? Über 60%. Ja. Ich glaube, das ist auch ein sehr schöner Erfolg für ein HIV Basel-Land.
Ja, wir haben natürlich immer so ein bisschen die Idee aus der Stadt, die wir alle Tage in der Zeitung lesen. Das darf man nicht unterschätzen, wie der gemeinsame Medienmarkt auf unsere Politik überspielt. Und das ist dann schon die Herausforderung, dass wir die Ideen, die wir nicht wollen, die in der Stadt zum Teil angewendet werden, dass man hier da aufzeigen kann, warum das aus unserer Sicht nicht funktioniert. Mhm. Und ja, es ist eine schöne Bestätigung, 60% ist ein tolles Resultat, auf Spass wird.
Der HRV hat jetzt auch die 4 Initiativen offiziell eingereicht, mehr Respekt vor dem Volkswillen, alle auch mit deutlich mehr Unterschriften als benötigt. Im Moment werden sie jetzt beglaubigt bei den Gemeinden. Das ist ja eigentlich noch viel schneller gegangen als bei der Wirtschaftskammer. Oder? Das hat man sehr schnell, es sind auch nur 4 Initiativen gewesen, klar, also noch für das Schlusszeichen noch 4. Die haben jetzt eingereicht, auch dort ist man in den Startlöchern.
Ja, ich glaube, der Hauseigentümer ist grundsätzlich ein bisschen politischer unterwegs. In der Wirtschaftskammer hat es auch der KMUler, der sich immer überlegt, was ist, wenn ich mich da jetzt politisch engagiere, was passiert denn auf der anderen Seite? Führt das zu Shitstorm, dass Leute nicht mehr einkaufen können, schlechte Google-Bewertungen, all das? Da ist nicht der Hauseigentümer viel anonymer unterwegs. Und das hat sicher damit zu tun. Und auch, sagen wir mal, auch der Zeitmangel beim KMUler, oder? Dass der sagt, ja, nein, jetzt muss ich, oder Politik mache ich jetzt nicht auch noch, weil in der Regel hocken die schon so in ihrem Hamsterrad, dass das immer drüllt. Und ja, der HIVler, das ist wirklich fast schon historisch, wenn sie merken, da geht es ums eigene halt, die eigenen 4 Wände. Und das spüren alle, dass das im Moment unter Druck ist, weil da kommen ja wahnsinnig viele auch Enteignungsvorschläge. Und schon allein die zunehmende Regulierung geht ja auch in die Enteignung rein. Dort haben wir eigentlich ein sehr dankbares Publikum für so Sachen und das erklärt, warum das dort die Initiativen rasch stand kommen. Und ich hoffe natürlich, dass wir das dann am Schluss auch in politischen Erfolg können ummünzen, weil die Initiative einreichen ist der erste Schritt von einem immer längeren Weg. Ja.
Gehen wir schnell auf 2 Initiativen ein, nebst den 4, die schon zustande gekommen sind. Es sind noch 3 eigentlich insgesamt, Mehrwertabgabe. Ja. Dann ist es Transparenz und Mitwirkung und Energiepolitik. Und Transparenz und Mitwirkung und Energiepolitik sind eigentlich die jetzt am weitesten sind. Mehrwertabgabe ist jetzt gerade Rechtsgültigkeit vom Landrat erteilt worden. Da kommt jetzt der nächste Schritt. Da sind wir sehr gespannt, was die Kommission macht. Aber vielleicht sehr schnell Transparenz und Mitwirkung. Dort hat der Landrat gesagt, wir lehnen wir empfehlen im Stimmvolk die Initiative zur Ablehnung. Das, obwohl die Kommission ja noch quasi mit Stichentscheid, aber trotzdem, die Kommission hat sie eigentlich noch zur Annahme empfohlen. Hätte ich das ein bisschen geärgert, oder?
Ja, geärgert. Ich würde es mal behaupten, viele haben nicht wirklich gewusst, was genau darüber abgestimmt wird. Das sind so ein bisschen Reflexabstimmungen. Also, wir wissen, dass im Moment in der Zusammensetzung vom Landrat da sehen vor allem Linksgrünslager und Teile der Mitte sehen nicht gern das feste Engagement vom HIV. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Wenn wir das Gefühl hätten, es läuft eigentlich alles so, wie es sollte und es läuft gut, dann würden wir keine Initiative machen. Wir merken einfach, dass wir im Landrat in dieser Konstellation nicht durchkommen. Und darum hat es mich nicht wirklich überrascht, dass es dort noch gekehrt hat. Ich glaube, wir sind wieder beim Thema von der Zeit, transparente Mitwirkungsinitiative, weil im Wesentlichen, dass bei Unklarheiten zwischen kantonalem Recht und Bundesrecht, also Verstoß Kantonsrecht gegen Bundesrecht, dass dort einfach ein schnelles Verfahren möglich wird. Und gegen schnelle Verfahren kann man eigentlich nichts haben. Und darum, es nimmt mich den Wunder, in einem Abstimmungskampf, mit was dort genau argumentiert wird. Da ist nicht wahnsinnig viel rausgekommen in den Debatten. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir das durchbringen. Darum, speziell irritiert hat es mich nicht. Es ist ein bisschen das, was man jetzt von diesem Landrat in den letzten 3 Jahren gesehen hat.
Es ist eigentlich eine Initiative, wenn ich dir das gerade zuhöre, wo man sagen muss, kommt zwar aus dem HIV raus, weil es einen Anlass gegeben hat oder mehr Anlässe, das zu machen, oder? Aber eigentlich würden alle profitieren.
Alle würden profitieren. Du sagst es richtig, wir sind 2 Mal betroffen gewesen und haben einfach müssen 3-4 Jahre warten aufs Bundesgericht. Und das kann aber auch mit politischen Andersdenkenden, sage ich mal, kann das genau gleich sein. Gibt, glaube ich, nichts Blödes als eine lange Phase von der Rechtsunsicherheit für alle Seiten. Also wir sollten doch schauen, dass wir schnell zu Entscheid kommen. Das ist eigentlich die Stärke von der direkten Demokratie auch, dass man eben wirklich mal einen Volksentscheid haben kann. Und darum nehmen wir das sportlich. Ich glaube, wir haben die guten Argumente von unserer Seite.
Der Regierungsrat wird in diesen Tagen jetzt die Abstimmungen vom März festlegen. Dann kann man ein bisschen planen, was im Juni dann kommt und im Rest vom Jahr. Transparenz und Mitwirkung wird wahrscheinlich im März jetzt drauf sein, nachdem es im Landrat durch ist. Man weiss es nie genau, aber es wäre durchaus denkbar. Dann wäre die sicher schon mal auf der Liste. Jetzt ist noch die Frage, Solarinitiativen oder Energiepolitik nur mit der Bevölkerung? Also die zweite wird ja vom HEV mit unterstützt. Dort hat der Landrat jetzt auch die Empfehlung gegeben, abzulehnen, aber keinen Gegenvorschlag gegenübergestellt. Das ist grundsätzlich schon einmal eine gute Message gewesen, oder?
Also das hat mich sehr gefreut, weil das haben wir auch schon gehabt, wir zwei hier im Podcast. Der Gegenvorschlag ist das Gegenteil gewesen. Also da hat man dann irgendwie auch da haben wir viel mit den Füßen getrampt, wenn man das so gemacht hat. Und darum, es kommt super zur Abstimmung.
Eine Frage will man
eine Frage nicht, willst quasi Energiestrategie, wo einfach alles auf Verzicht setzt und wir müssen jetzt mit dem umgehen, was wir haben und sparen. Oder tut sich die Welt nicht in eine ganz andere Richtung entwickeln, dass nämlich der Strom quasi die neue Luft ist und man einfach genug hat, das muss günstig sein. Ohne das schnaufst du nicht mehr in Zukunft. Und ich glaube, da haben wir auch jetzt eine Ausgangslage, wo ich zuversichtlich bin, dass man gönnt. Die Frage, die du stellst, ist ja, was soll jetzt zuerst zur Abstimmung kommen? Das ist nicht ganz trivial, weil die andere Initiative, die Solarinitiative von der Linken, ist ja das, ist das Juso-Basland,
oder SP-Basland.
Dass die dort auch in der gleichen Regulierung schafft, dass im Dekret etwas will machen. Und wir wollen das Dekret abschaffen mit unserer Initiative. Ich bin gespannt. Ich glaube, möglich wären alle Wege. Am Schluss nehmen wir das, was kommt. Ich bin bei beiden Abstimmungen sehr zuversichtlich und wir werden auch dort, ich habe es vorhin gesagt, bei der Transparenz Mitwirkung, wir haben die guten Argumente und ich behaupte jetzt, im Moment rund ums Energiethema ist ein massiver Wechsel im Denken vorhanden. Ich habe gerade gehört, dass Bill Gates jetzt auch gefunden hat, dass da das Weltuntergangsstimmung rund um den Klimawandel eigentlich der Menschheit, und er ist ja mittlerweile nicht mehr für Microsoft zuständig, sondern die Menschheit mit seiner Bill Gates Stiftung, und er sieht die vielen negativen Auswirkungen, die man jetzt auslöst, indem, dass man einfach überall auf Bremse steht, oder? Und wenn wir auf Bremse stehen, in unserem, im schönen Westen, im reichen Westen, allen geht's gut, dann hat das, haben wir wie Platz für eine Bremsspur auch. In anderen Ländern, wo man nicht viel hat, ist kein Platz. Und Bremsen bedeutet dann, da geht's bis zu Leben und Tod. Und ich glaube, wir müssen uns auf eine Welt vorbereiten, wo es einfach viel, viel Energie braucht. Und wir müssen die Energie irgendwie anbekommen. Wir haben nicht die Insel der Glückseligen ohne Energie. Also, wir sind nicht glückselig. Und darum, ich habe nicht mal so etwas dagegen, wenn das vielleicht erst im Juni zur Abstimmung kommt, weil ich bin überzeugt, dass Zeit für uns schafft.
Da passt ja besser zu. Letzte Woche hat die Energieliga im HDW einen Anlass organisiert mit den drei CEOs von der Primeo, von der EBL und von der IWB. Und als Gastreferent war noch Ramon Werner da gewesen, von Volenergy, der CEO. Und der hat ja genau zu dem Klima und Ziel Netto Null 2050 geredet und hat klipp und klar eigentlich gesagt und auch nachvollziehbar, nicht erreichbar. Also nicht unter denen, also aus, man wirkt alles ab, oder? Aber ich glaube, das hätte er sehr schön können aufzeigen. Das passt ein bisschen in das Bild, das du jetzt gesagt hast.
Ja, ich finde, er hat einen hervorragenden Vortrag gehalten. Der würde vielen gut tun. Es war ein bisschen der Realitätscheck gewesen. Aber eben, was ich vorhin von Bill Gates gesagt habe, das sagt ja jetzt auch im Vorfeld von der COP30, das sind ja die nächste große Versammlung, oder? Wo er einfach sagt, wir müssen uns auf die Welt, wir müssen uns wie neu kalibrieren in der Energiefrage. Und Ramon Werner hat gezeigt, dass das Ziel völlig unrealistisch ist mit 2050 und dass bis dann eigentlich keine grossen Verschiebungen kannst erwarten. Also so sagen, keine grossen Rückgänge von Fossil. Im besten Fall tun wir den Mehraufwand, den wir werden haben, bis dort mit Erneuerbaren abdecken. Aber das zeigt einfach alles, dass wir nicht, oder dass man sich da ein Ziel gesetzt hat, das maximal unrealistisch ist in einer bis zwei Generationen. Weil eine Transformation von einem Energiesystem anbringen, weg von Fossil, das wird 100, 200 Jahre gehen, also viel, viel länger. Und du kannst in der Zwischenzeit nicht auf die Lichter löschen, sonst gibt es die nicht mehr. Oder? Und das hat es schön gebracht. Ich habe den Anlass insgesamt auch interessant gefunden, hat ehrlicherweise gefunden, unsere CEOs von den Energieversorger schaffen alle noch ein bisschen in der alten Welt. Mir ist ein bisschen zu wenig rausgekommen, dass die kritischen Faktoren sind ein günstiges Netz, weil die Netzrechnungen können alle auf die eigene Stromrechnung schauen. Netzgebühren werden höher. Das muss eine totale Priorität haben, dass man das Netz smart ausbaut. Und smart bedeutet nicht einfach alles möglich machen, nicht alles können, sondern dort, wo es nötig ist, weil sonst wird es einfach zu teuer. Und das Zweite, die Ergiebigkeit, beziehungsweise eben, wie viel Strom produzieren wir, Grenzen Kostengrenzen nutzen. Also ist es wirklich sinnvoll, mit diesen kleinen Photovoltaik-Dächern zum Beispiel, oder? Die sind alle sehr marketinggetrieben, die CEOs, und die müssen schauen, dass da drinnen im Dorf bleibt. Aber ich glaube, dort muss auch noch ein Umdenken stattfinden, dass für einen Eigengebrauch das eine sehr, sehr gute Sache sind. Aber mit dem Modell von der Rückspeisung, wir ein System, Kosten in die Höhe treiben, wo wir nicht zahlen wollen in der Schweiz und im Baselbiet
auch
nicht.
Für das abschließend, du hast vorher gesagt, auch Juni vielleicht sogar noch besser, wenn es erst dann kommt. Kann man auch sagen, in der Gesellschaft, eben das Umdenken, das du jetzt angetönt hast, findet ja statt. Also, mein Solothurn hat Nein gesagt zum, und zwar deutlich Nein gesagt zum Energiegesetz. Und Zürich hat ja, der Kanton Zürich hat ja vor kurzem auch, quasi eine Verschärfung von der Zeit, auf der Zeitachse von genau vom Klimaschutz abgelehnt, oder? Dass man gesagt hat, nein, also nicht noch früher, oder? Und nicht noch schneller.
Ja, ich glaube, die ganze 2050-Thematik ist ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider, oder? Das alle wissen, es geht nicht. Und wir reden einfach nicht darüber und tun das so und nimmt es dann aber gleich immer wieder als Argument. Und darum ist mir, er gesagt, nicht ehrlich, was man da macht. Und es war jetzt mehr Realitätssinn, also wird auch kommen, bin ich überzeugt. Die Frage ist einfach, gehört man zu denen, die bis zum Schluss sagen, doch, doch, doch. Und dann irgendwann musst du dann halt gleich Seile durchschneiden, wo du mal da geglaubt hast. Ich hoffe natürlich, dass wir da sehr rasch Augenmaß finden. Und das bedeutet nicht, dass man nichts macht, oder? Im Gegenteil. Ich glaube, du kannst nur aus einer Situation von der Stärke kannst du wirklich neue Impulse geben zum nachhaltiger Leben. Weil wenn wir eine Korrelation haben, ist, dass Gesellschaften, die relativ wohlhabend sind, sehr stark auf den Klimaschutz schauen und umgekehrt.
Schönes Schlusswort. Merci vielmals, Christoph.
Danke dir, Michael.